Herzlich willkommen zu Episode 91 vom German Gunners Podcast. Eine neue Ausgabe, so geschmeidig wie die Strafraumgrätschen von Mustafi. So überraschend in seinen Analysen wie das Comeback von Carl Jenkinson als Linksverteidiger und so gefürchtet in seiner Informationstiefe wie die Offensive von Liverpool vor dem Spitzenspiel am Samstag im Emirates. Emery will schon eine neue Geschichte schreiben. Wir konzentrieren uns aber erstmal auf die Gegenwart und die heißt Episode 91 vom German Gunners Podcast. Neben mir sitzt Christian. Bonsoir.
Guten Abend.
Ja, am Vorabend des ersten richtig großen Härtetests nach unserer etwas längeren Erfolgsperiode und nach den ersten beiden Spitzenspielen gegen Chelsea und Manchester City gleich zur Saisonbeginn. Wie optimistisch auf einer Skala von 0 bis 10 bist du einen Abend vorher?
6.
Ah, gut, ich tendiere eher Richtung 4,5, aber so richtig hochscoren tun wir beide nicht.
Nee, weil ich gerade nochmal die Verletztenliste beziehungsweise die Spieler, die noch zweifelhaft sind für Samstag mir angeguckt habe und ja.
Das sind einige.
Bellerin, Monreal, Sokrates, Guendouzi ist gesperrt.
Kolasinac.
Ja, den habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Guendouzi ist gesperrt. Koscielny ist sowieso noch nicht wieder im Training dabei. Elneny ist auch glaube ich, immer noch verletzt. Mafropanos ist auch verletzt. Also es scheint hinten in der Defensive durchaus knapp zu werden.
Es ist schon seit Wochen knapp. Wir sprechen ja gleich im zweiten Teil der Episode drüber. Können vielleicht... Ansonsten sind aber alle... Ansonsten geht's gut, ne? Uns geht's gut.
Uns geht's gut, auf jeden Fall.
Noch.
Dem Rest des Kaders, glaube ich, auch.
Aber dem Rest des Kaders auch. Dem Fans draußen auch. Ich habe auf Twitter noch keine... an der lautigen Meldung gehört. Hervorragend. Dann können wir vielleicht ganz kurz auf die tagesaktuelle Meldung vom Abend eingehen. Falls es noch nicht mitbekommen wurde, wenn ihr die Episode hört, hat sie sich wahrscheinlich doch schon rumgesprochen. Es gibt neue Enthüllungen von den Football Leagues. Das ist ja so ein Art Rechercheverbund, wo unter anderem der Spiegel mit dabei ist, der auch schon mehrere Bücher wohl dazu veröffentlicht hat. Die haben neue... ja, Daten ausgewertet und es gibt wohl Überlegungen oder weitergreifende Überlegungen als bisher bekannt, eine European Super League einzuführen, also sozusagen als Pendant beziehungsweise für einige Vereine dann eben als Ersatz zur Bundesliga und Champions League und wir gehören da auch zu.
Yay!
Yay! Wobei sich dann natürlich gleich die Frage stellte, was wollen wir in einer europäischen Superliga mit Mannschaften wie Real Madrid, Barcelona, Manchester City und Bayern? Ich würde sagen, da ist der Name momentan doch etwas größer noch und als die jüngeren Erfolge und auch die finanziellen Mittel im Vergleich zu den anderen Vereinen, aber wir gehören auf alle Fälle wohl zu dem in Anführungsstrichen illustren Kreis, der die Planung weiter vorangetrieben hat, alles in Geheimen, auch ohne Absprache mit der UEFA wohl. Das dürfte noch für Gesprächsstoff sorgen, aber ich bin da auch noch zu uninformiert und habe noch nicht weiter gelesen. Ich habe natürlich erstmal geguckt, ob wir dabei sind, aber wir sind's.
Ja, also grundsätzlich ist es ja nicht verkehrt, dass wir in den Kreis oder in dem Kreis genannt werden. Also das finde ich ja durchaus gut und man muss ja auch über vielleicht mal...
Tottenham ist nicht dabei.
Ja, siehst du, zu Recht, das stützt meine These. Man muss aber natürlich bei so einer Betrachtung vielleicht auch mal über einen aktuellen Stand gerade hinweg gucken und das Ganze auf... historische Beine stellen und dann denke ich, ist Arsenal vom Verein und vom Namen her natürlich eine Mannschaft, die in so einen Kreis gehört. Man muss ja jetzt natürlich gucken, wie sich so eine Nations League, Super League, wie auch immer sie heißen mag, entwickelt. Wie kann man das im Endeffekt einbauen? Wird es quasi als Ersatz? Gehen die Mannschaften raus aus der Champions League? Wie macht man das?
Gehen aus der Champions League und der eigenen Liga raus.
Aus der eigenen auch?
Ja, das wäre ja die Konsequenz.
Ach, ich dachte nur aus der Champions League.
Nein, ach.
Ja, aber aus der eigenen Liga, das ist ja völliger Nonsens. Ja,
natürlich ist das Nonsens. Also Bayern wollte zumindest aus der Bundesliga raus.
Ja gut, aber ich meine, also aus der eigenen Liga, also ich hätte aus der Champions League, das hatte ich auch mal gehört, da hatte ich gesagt, na gut, das könnte theoretisch Sinn machen, wenn man da seinen eigenen Wettbewerb und sein eigenes Süpplein köchelt, aber aus der eigenen Liga raus, also keine Spiele mehr in England zu machen, halte ich persönlich für schwachsinnig.
Naja, es gibt ja dann gegen die anderen Gegner halt, ne?
Im
eigenen Stadion. Ja, ja, klar. Aber das sind natürlich alles auch nur Überlegungen, aber es zeigt halt, ich tippe sowieso darauf, dass das nicht kommen wird, weil ich glaube, da gibt es zu große Widerstände gegen und das würde auch im Endeffekt die Struktur des europäischen Vereinsfußballs ja komplett zerstören.
Definitiv. Also ich würde jetzt nicht darauf tippen, dass es vielleicht nicht kommt, weil es kam ja auch dieser Quatsch Nations League bei den Nationalmannschaften.
Ja, gut, das ist was anderes. Das
aber ist ja ein Ersatz. Ich glaube aber nicht, dass eine Mannschaft wie Arsenal oder dass Mannschaften dann aus der heimischen Liga rausgehen. Also ich glaube, das ist sehr, sehr schwer zu verkaufen. Stell dir das vor, kein FA Cup mehr, keine Premier League mehr, kein League Cup mehr.
Das wird ja auch, glaube ich, nicht passieren. Das Problem ist ja wohl, dass Bayern sich hier teilweise unterfordert fühlt in der Bundesliga. Problem haben ja die Mannschaften gerade in England eben nicht. Aber letztendlich stellt sich die interessante Frage, was wird dann stärker sein, sozusagen der Wille des Geldes oder eben der sozusagen in den derzeitigen Strukturen drin bleiben zu wollen. Weil irgendwann ist das Geld offensichtlich auch mal endlich und ich glaube, Bayern ist ein ganz großer Vorreiter des Ganzen, weil die natürlich sehen, dass sie mit den finanzstarken Ligen und Vereinen europäisch nicht mithalten können, weil die Strukturen in der Bundesliga halt andere sind als in der Premier League. Aber gut, das nur so als Anteasern vorweg. Wir werden das natürlich im Auge behalten, aber kann sich ja mal den neuen Spiegel holen. Oder ich habe gesehen, es gibt am Sonntagabend um 9:45 Uhr noch eine Dokumentation im Ersten. Gut. Zurück in den trostlosen Alltag fernab der europäischen Super League. Seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben, unentschieden bei Crystal Palace, Einzug ins Viertelfinale des Ligaportals am 17. und 18. Dezember gegen die Spurs, die es mühselig geschafft haben, genauso wie wir, also so richtig überzeugend waren die wenigsten an dem Abend, auch Chelsea gegen Derby hatte...
Kein eigenes Tor geschossen, glaube ich.
Mehr Mühe als vielleicht gedacht. Von daher muss man jetzt auch nicht zu kritisch bewerten, das Ganze. Fangen wir mal mit dem Ligapokal kurz an, weil da ist, glaube ich, relativ wenig zu sagen, beziehungsweise gab das Spiel jetzt und der Abend auch nicht so viel her.
Nee, gab er nicht. Also ich glaube, hätte es die rote Karte für Guendouzi nicht gegeben, dann wäre das völlig kontrolliert durchgelaufen.
Achso, hätte es die nicht gegeben.
Hätte es die nicht gegeben, dann hätte Blackpool nicht mehr aufgeflackert. Hat man ja gesehen, in dem Moment, wo Blackpool sich quasi selber wieder dezimiert hat, war das ganze Thema auch gegessen. Erkenntnis Nummer 1, abgesehen von der gelb-roten Karte von Guendouzi, starkes Spiel gemacht. Tor richtig gut vorbereitet für Lichtsteiner. Insgesamt auch das Mittelfeld eigentlich ganz gut dominiert. Hat mir sehr gut gefallen. Knüpft eigentlich genau da an, wo er die ganzen Spiele bisher auch aufgehört hat. Punkt 2, Cech war wieder im Tor. Die Frage, die wir letzte Woche schon mal bewertet oder besprochen hatten, er Nummer 1 oder bleibt Leno wieder quasi bei den Hauptwettbewerben im Tor, dürfte sich, glaube ich, nach der Leistung erstmal in die Richtung Leno gekippt haben. Hammer, wie schlecht im Vergleich er mit dem Ball am Fuß ist. Und dann schon wieder so eine Aktion, wie glaube ich schon zu Beginn der Saison, ja, wo er eigentlich nur Glück hat, dass der Blackpool-Spieler nach dem Ballverlust im eigenen Strafraum im Abseits steht.
Der hat da gar nicht mit gerechnet.
Nee, genau. Also das war schon ein dicker Bock. Aber ansonsten Smith Rowe auch mit einem schönen Tor dann wieder nach Vorarbeit von Jenkinson.
Ja, das ist ja sozusagen der einzige Aspekt, den man vielleicht noch kurz besprechen sollte, was die Ligapokal angeht. Wobei, sagen wir mal so, es war, glaube ich, ein One and Done.
Ja, also ich meine, er hat ja keinen großen Fehler gemacht.
Ich meine, er hat gut gespielt. Dafür, so. dass er irgendwie gefühlt 5 Jahre nicht gespielt hat, war das ganz okay.
Aber es kann eben nicht der Weisheitsletzter Schluss sein.
Es zeigt, dass wir sehr dünn besetzt sind momentan aufgrund von Verletzungen, aber aufgrund auch von Fehlplanung im Kader, die wir natürlich schon 100-fach analysiert haben.
Wir hatten im zentralen Verteidigungsverbund ein Debüt. Ich kann den Nachnamen nicht aussprechen.
Plegeselo, glaube ich.
Ja, ich musste auch 10-mal beim Blog schreiben, nachgucken, wie man ihn schreibt. Nachher habe ich es mit Copy-Paste gemacht. Nicht schlecht, meiner Meinung nach. Die Frage ist halt nur, kommt dieses Debüt zu spät? Weil er ja schon eine Zeit lang rum, in Anführungsstrichen, dümpelt im Academy-Bereich, kriegt er den Sprung nochmal hin, vielleicht jetzt unter Emery, ist die Frage. Also er hat es nicht schlecht gemacht. Die Frage ist halt natürlich, er wurde auch nicht richtig wirklich gefordert.
Hat aber eine ganz gute Übersicht und ist am Ball ganz gut. Also eigentlich ein Spielertyp, der in Emerys System passen würde.
Deshalb auch
Wengers.
Genau, Landsmann von Emery. Also ich glaube, dass der Zug da, der könnte noch nicht ganz abgefahren sein und die Chance könnte da vielleicht sich noch einmal geöffnet haben.
Ja, ansonsten,
Derby gegen die Spurs.
Derby gegen die Spurs. Sagen wir mal so, der Reizliga-Pokal zählt sich natürlich in Grenzen. Durch dieses Spiel wird es dann doch deutlich aufgewertet.
Ich denke auch, weil ein Abendspiel
zu Hause
und im League-Pokal quasi ja auch die geringeren Ticketpreise. Ne?
Ja.
Das heißt, das könnte natürlich dann eine gute Kombi werden, wo das Stadion proppenvoll ist und die Stimmung gut. Ich bin gespannt. Letzte Mal, als wir die Spurs im League Cup hatten, das war, meine ich, 4-3, genau, Flamini mit einem Doppelpack, 4-3 an der Lane oder das so, oder 3-1, ich weiß es nicht. Aber es war Flamini mit diesem Volley-Schuss,
das war, 2-0
einfach, oder irgendwie, es war ein Knaller.
Es war ein schönes Tor, was waren, glaube ich, wenige Tore. Ja, Doppelpack gegen die Spurs Anfang Dezember in der Liga und Anfang Dezember und Mitte Dezember dann im Ligapokal. Mustafi vielleicht das Bindeglied zwischen dem Ligapokal und dem Spiel bei Crystal Palace. Sagen wir mal so, sowohl auch im Spiel gegen Blackpool, bedingt durch den Platzverweis von Guendouzi, aber auch beim Spiel gegen Crystal Palace haben sich die defensiven Fehler und Schwächen doch relativ stark wieder gezeigt.
Ja.
Bleibt uns da noch eine Lösung für diese Saison, oder?
Transfer im Januar mit einem wirklich klasse Innenverteidiger. Das dürfte die Lösung sein, wenn wir sie diese Saison noch herbeiführen wollen. Ansonsten im Sommer den absoluten Fokus auf den Defensivverbund legen. Ich glaube, das ist so oder so, aber auch in der Planung bei Arsenal entsprechend an den jeweiligen Stellen schon festgeschrieben.
Also es ist ja an allen vier Stellen. Wir brauchen, vorausgesetzt,
Schech
wird nicht verlängert, der Vertrag. Bräuchte man noch einen weiteren Torwart oder man holt Martinez hoch auf die 2. Weiß ich nicht, inwieweit man zu dem Schritt bereit ist.
Ja, ja, klar. Also,
Lichtstein hat auch nur ein Jahr Vertrag. Also es braucht ein Backup für Bellerin.
Bei Lichtstein hätte ich jetzt aber auch keine Bauchschmerzen, ihm noch ein Jahr zu geben.
Muss man mal sehen, wie er durch die Saison kommt.
Auf jeden Fall. Aber das ist ein Beißer und der ist auch topfit. Aber ich gebe dir recht, an jeder Stelle im Abwehrverbund
bräuchte man eigentlich einen weiteren Spieler.
Das ist einfach das Problem und wir brauchen auch ein Top-Quality, ne? Also das ist einfach
und
so.
Und auf der Linksverteidigerposition pressiert es eigentlich am meisten. Kolasinac scheint die ganze Zeit verletzt zu sein. Monreal ist jetzt auch schon seine knapp über 30. Da ist einiges zu tun für die Herren Sanier und wie heißt der? Vinay Venkatesham, glaube ich.
Ja, der Inder eben.
Ja, genau.
Ohne jetzt hier.
Wir nennen ihn einfach zukünftig nur noch wie.
Ja, es ist einfach so. Und um nochmal auf Mustafi zurückzukommen, auf die Situation bei Palace, verursachter Elfmeter.
Vor der Halbzeit direkt.
Ja, es war natürlich wieder mal so ein unglückliches Ding. Ne? Also, es war eigentlich ein klassischer Mustafi im Bewegungsablauf. Dann fällst du da den Palace-Spieler im Strafraum und kriegst dann im Endeffekt den Elfer kurz vor der Halbzeit. Ja, das ist nicht gerade sehr gut verteidigt und reiht sich aber im Endeffekt so ein bisschen ein in diese Leistungsmerkmale, will ich es mal nennen, von Mustafi, die er bisher in der Liga gezeigt hat.
Zu unkonstant einfach, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es gerade angebracht wäre, aber ich kann einen kurzen Hinweis auf die All or Nothing Dokumentation von Manchester City bei Amazon Prime geben. Da wurde nämlich auch nochmal in einer der ersten Folgen sehr detailliert aufgearbeitet, wie man bei Man City zum Schluss kam, dass der Key, so der absolute Schlüssel zum Erfolg, die Defensive ist. Weil man aus einer defensiven Stabilität eben daraus sehr viel besser agiert und eben auch Titel damit gewinnt. Und als ich das gesehen habe, musste ich die ganze Zeit immer Magenschmerzen gekriegt, weil das eben das Problem ist, was wir eben nicht haben. Ne? Und deswegen
Ja.
Und es war halt auch nur Crystal Palace und die waren gut motiviert an dem Sonntag.
Zaha hat irgendwie alle unruhig gemacht.
Genau, ja. Und auch schnell über die Flügel gespielt, wie wir es ein bisschen erwartet haben. Also Außenverteidiger unter Druck gesetzt, Xhaka unter Druck gesetzt, der da nicht in seiner natürlichen Position gespielt hat. Gefährlich bei Eckbällen, Standards, sehr körperbewusst gespielt. Und das ist etwas mit, da ja, kamen wir nicht zurecht und da kamen wir auch schon häufiger nicht mit zurecht. Wenn man dann auch noch zusätzlich Xhaka auf die Linksverteidigerposition packt und sozusagen dieses meist stabilisierende Element aus dem defensiven Mittelfeld rausnimmt, wird das halt recht eng. Ich hoffe, wir schleppen uns wirklich noch bis zu einem Januar und wir haben im Januar schon einen Plan, weil ich glaube, letztendlich könnte das die Krux sein, ob man es wieder in die Top 4 schafft oder auch zu einem Titelgewinn diese Saison. Ich hatte gehofft, dass sich das ein bisschen besser einpendelt. Die Ausschläge sowohl nach oben in positiver Hinsicht als aber auch nach unten im Gesamtkonstrukt Defensive mit Torhütern und den 4 Abwehrspielern sind aber noch zu groß. Also es gibt Spiele, wo es gut läuft, aber es gibt halt auch genauso gut Spiele, wo es wirklich fürchterlich mit anzusehen ist. Und da ist noch Arbeit zu tun. Und ich verliere mittlerweile so ein bisschen den Eindruck, als dass man es durch Training in irgendeiner Form verbessern könnte. Ich glaube, es geht einfach an manchen Stellen dann auch nicht besser.
Klar, irgendwann stößt natürlich auch an Limitationen von Spielern heran. Ne? Also zumindest haben wir im Ligapokal unter der Woche ja Maitland Niles wieder quasi zurück gehabt mit dem Comeback nach Verletzung. Das ist ja schon mal zumindest ein Lichtblick. Zwar auch nicht in der natürlichen Position für ihn auf den Außenbahnen, aber zumindest hat er da ja eigentlich schon die meiste Zeit in den Spielen, die er gemacht hat, in der ersten Mannschaft eigentlich auch gespielt, sodass man ihn da auch ganz gut hinstellen kann, zumindest besser als ein Xhaka auf der Außenbahn. Das muss man einfach so sehen. Aber insgesamt gebe ich dir recht, bei Palace natürlich der Punkt oder der Faktor wieder in der Abwehr ein bisschen zu wabbelig wieder, aber zudem auch gefühlt ein bisschen, müde ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen immer einen Schritt zu spät, nicht so, wie man es in den letzten Wochen hatte, einfach vielleicht auch ein bisschen ein Tribut an diesen harten Plan, auch Montag Leicester, Donnerstag Sporting, also ohne jetzt dieses Ausredenmoment zu bringen, was unter Emery sowieso kein Thema ist, aber einfach als Erklärungsversuch, wo man dann trotz der guten Reaktion nach der Halbzeit, wo man ja mit einem Doppelschlag, wunderschöner Freischuss von Xhaka, klasse Abstauber von Aubameyang, gut, Lacazette mit der Hand, das ließ sich nicht final aufklären, aber scheinbar also dran.
Ich habe die Berührung nicht wirklich gesehen auf dem Stream.
Es war wirklich sehr schwer zu sehen. Aber,
geben können,
ne, aber wie auch immer. Aber dann merkte man irgendwie, der Restpower war nicht mehr da, um das offensiv zu verteidigen oder um dann den Deckel drauf zu machen mit 3-1, mit guten Kontersituationen, weil die haben wir dann auch nicht mehr gehabt. Das mal im Gegensatz zu anderen Spielen vielleicht, zum Beispiel, wo man bei Fulham gespielt hat, wo man dann auch den Ausgleich bekommen hat und dann einfach quasi durchgezogen hat. Muss man jetzt gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich denke, der Faktor, dass wir ein 2-2 wieder als auswärts, wieder als sehr, sehr negativ, aber als negativ irgendwie eher bewerten.
Das habe ich nicht.
Es war ja so ein bisschen der Tenor, Hilfe, Hilfe, Panik. Das muss man sich vor Augen führen, vor dem Hintergrund, in dem Prozess, in dem wir uns immer noch befinden. Und da glaube ich, da sollte man auch mit Blick auf die Tabelle einfach mal ein bisschen Ruhe bewahren, runterfahren. Das war ein sehr guter Punkt, den wir dann auch mitgenommen haben. Und ich denke, da muss man jetzt auch gucken, dass man wieder den Fokus auf die weiteren Spiele setzt. Und das hat Emery auch, denke ich, direkt nach dem Spiel auch getan.
Womit wir noch bei einem übergeordneten Punkt sind, nämlich der Rotation von Emery. Er rotiert eher wenig aus meiner Sicht. Also ich glaube, er hat so einen relativen Core an Spielern. Wenn ich das jetzt vergleiche mit Europa League, Ligapokal und auch Liga, sagen wir mal so, es haben Spieler auch relativ viele Einsätze, wo ich dachte, unter Wenger hätte der jetzt nicht gespielt im Ligapokal. Natürlich auch ein bisschen der defensiven Verletzungen geschuldet, aber
ja,
ich meine...
Ich denke, also
Man also sieht, sagen wir mal so, so ein Ketja hätte ich jetzt schon gedacht, dass der spielt.
Hatte ich auch erwartet, ehrlich gesagt. Der war ja auf der Bank, aber er hat, glaube ich, auch gar keine Einsatzzeit bekommen. Ne?
Nee, genau. Hat Null, also auch ne? wieder ja. dann natürlich bedingt durch den Platzverweis, aber halt eben sehr offensiv dann nochmal mit etablierten ja. Kräften gewechselt.
Gut, ich sag mal, man sieht definitiv aber einen Unterschied zwischen bezüglich der Rotation zwischen Europa League und Ligapokal. Das kann man ganz klar erkennen. Man sieht eben in der Europa League, dass er dieses Erfahrungselement aus drei Siegen in der Europa League ganz klar einbringt, dass er für ihn ganz klar der Fokus darauf ist, diese Gruppe schnell einzutüten. Und ich glaube, wenn wir jetzt am nächsten Donnerstag gegen Sporting zu Hause im Emirates gewinnen, dann ist das ja so oder so auch erreicht. Von daher hätte er dann zwei Spiele, in denen er das in Anführungsstrichen ein wenig lockerer angehen lassen kann, was er dann, glaube ich, auch tut. Aber für ihn scheint es irgendwie auch wichtig zu sein, dass die Mannschaft auch in einer gewissen Struktur und Zusammensetzung eingespielt ist. Dass er somit auch vielleicht mit seinen Wechseln, die er dann oft vornimmt in der zweiten Halbzeit, eben genau den Effekt erreicht, dass sie nicht wie ein Fremdkörper in eine Mannschaft kommen, in der sie eigentlich sonst relativ wenig sind. Ich gebe dir recht, beim Ligapokal hätte ich persönlich auch nochmal vielleicht ein paar mehr Junge gebracht, aber ja, man muss halt schauen, im defensiven Bereich sind wir relativ limitiert, was du schon gesagt hast, und naja, nach vorne ist eben die Frage, ob man da nicht auch mal jemanden wie Nketiah einfach mal bringen kann.
Gut, dann kommen wir zur Ramsey-Thematik, wobei ich von vornherein sagen muss,
ich durchschaue es auch nicht mehr, aber wie gesagt...
Neueste Entwicklung seit, was war es, gestern? Ich glaube, es war gestern, ja, ne? Offensichtlich hat man wohl ihm gesagt, er könne im Sommer für umsonst gehen, woraus ich bei... erstmaliger Lektüre meinerseits sofort zwei Fragen ergeben haben. Zum einen, warum sagt man ihm das dann jetzt schon? Oder also warum jetzt und nicht schon vor ein paar Monaten, als diese ganze Sache irgendwie ja dann schon doch alt war? Und die zweite Frage ist, warum verkauft man ihn im Januar denn nicht?
Ja, also wie gesagt...
Und die dritte Frage, warum lässt Ramsey das mit sich machen? Weil man merkt ja schon, er kriegt wenig Einsatzzeit und wir haben auch letzte Woche schon... analysiert, so richtig Boden oder angekommen in dieser Saison ist er auch noch nicht.
Nein, auf keinen Fall. Also wir haben da auch eine Zuschrift beziehungsweise einen Kommentareintrag von Matze bekommen, der die ganze Situation auch nicht ganz nachvollziehen kann und Ramsey auch so ein bisschen als Gesicht von Arsenal so ein bisschen sieht und hat dann auch mal nach unserer Einschätzung da gefragt. Wir haben ja letzte Woche schon mal kurz angeschnitten, das Thema. Also es ist A, wie du gerade schon sagtest, nicht wirklich verständlich, wie sich das Ganze so gewendet hat mit dem Vertragsangebot, was scheinbar auf dem Tisch lag und für Ramsey eigentlich unterschriftsbereit war und er das wohl auch annehmen wollte, zu hin, wir ziehen es komplett weg und du kannst gehen ablösefrei im Sommer. Das ist ja schon, also weiter kann man ja nicht auseinander sein oder weitere Pole kann man ja gar nicht bilden.
Ja, ja, also offensichtlich haben sie ihm das Verbot gegeben, im Januar zu wechseln.
Also
das
ist ja offensichtlich. Zum einen die Frage, warum dieser Rückzug von dem Vertragsangebot. Meiner Meinung nach passt es im Endeffekt genau zusammen mit dem Weggang von Gazidis, dass man da irgendwie einen Cut hatte. Dann gebe ich dir recht, verstehe ich es einfach nicht, warum, wenn ich so sehr der Meinung bin, dass ich ihn nicht mehr haben will und nicht mehr gebrauche, das kann man ja bewerten, wie man will. Ob man sagt, finde ich falsch, finde ich richtig, ich möchte lieber auf andere Spieler setzen. Das mal völlig, völlig beiseite. Aber wenn man zu der Entscheidung kommt intern, dass man ihn nicht mehr haben will, warum versilber ich ihn dann nicht im Januar und nehme genau die Einnahmen, um da zu stärken, wo ich brauche, nämlich in der Defensive, wie wir es gerade gesagt haben. Das macht vorne und hinten keinen Sinn.
Es macht ganz vieles keinen Sinn.
Also es macht absolut null Sinn. Und ich glaube, ich habe auch noch keine wirklich richtige, überzeugende Erklärung, sei es bei Arsblog, Gunnerblog, wo auch immer ihr guckt, gefunden, wo ich sage, okay, das überzeugt mich, dass man diesen Weg so geht. Weil, wie du schon richtig sagst, er kriegt ja kaum Einsatzzeit, kommt über, naja, sagen wir mal, 15 Minuten in der Liga oder jetzt Einsatz im Ligapokal gegen den Drittligisten ja eigentlich nicht mehr hinaus. Das heißt, in der Mannschaft, so richtig gebraucht wird er derzeit nicht. vermisst scheinbar auch nicht wirklich, zumindest Trainerseits.
Das Einzige, was ihm helfen kann, wäre eine Verletzung von irgendjemandem anderen.
Ja, natürlich.
Aber das will man ja auch nicht.
Aber man, ne, nochmal die Frage, wieso verkaufe ich ihn nicht im Winter?
Ja, das habe ich ja schon mal gefragt.
Ja, und mach ihn dann und nimm genau das Geld, um die Abwehr mit einem guten, super Innenverteidiger zu stärken. Das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Ich werde es wahrscheinlich auch nie nachvollziehen. Vielleicht werden wir es irgendwann mal erfahren. Aber die Situation ist absolut vor die Wand gefahren.
Der Inder war es.
Ja, also ich gehe fest davon aus, dass dieser Cut kam mit Gazidis Weggang.
Das war ja schon bekannt.
Also ja,
das weißt du, also das kann mir doch keiner sagen, dass du dann irgendwann das Angebot zurückziehst und Gazidis hat doch auch schon die ganze Zeit verlängert und das weiß doch auch Ramsey, dass er dann abwartet und das eilt ja bei ihm auch nicht. Hätte man ja auch sagen können. Also ja. Ist Gazidis jetzt der Einzige gewesen bei Arsenal, der Ramsey unbedingt halten wollte?
Keine Ahnung.
Dann spielt Emery auch ein ganz schlechtes Spiel in der Dings, weil er
macht ihn
zum Captain und sagt gleichzeitig auf den Pressekonferenzen, wichtiger Spieler, ich wünschte, dass er bleiben würde.
Ja, ich kann es...
Kein gutes Bild.
Ich kann es dir nicht beantworten. Vor allen Dingen, Emery bringt ihn ja auch nicht. Also,
ja, als wenn da irgendwas vorgefallen ist.
Es ist wirklich sehr undurchschaubar für Außenstehende und ja.
Sagen wir mal so, ein Verein, der in der European Super League mitspielen will und muss ein bisschen mehr Geld oder finanziell etwas besser denken, weil im Endeffekt gehen dann wieder Einnahmen verloren, die man eigentlich bräuchte.
Ja.
Und das ist ja nicht das einzige Problem jetzt, dass uns da vielleicht Einnahmen flöten geht, sondern wir haben es wieder nicht geschafft, einen Spieler an den Verein zu binden, dessen Vertrag ausläuft, beziehungsweise ihn gewinnbringend zu verkaufen.
Ja, wir binden hätten wir ihn ja können, nur dann haben wir zurückgezogen, ja. Aber der entscheidende Faktor in diesem Fall ist dann eben, ihn zu verkaufen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, lassen Januar erstmal kommen. Ne? Also da sehe ich jetzt auch noch nicht
ja, gut,
alle Tage
ehrlich,
Abend.
Wenn aber du sagst, du kannst im Sommer gehen, ja, klar, das kann natürlich sein. Vielleicht will man den Preis auch nochmal hochtreiben, aber das ist doch vollkommen Wumpe. Auch wenn man jetzt gesagt hat, im Januar kann er gehen, dann wäre der Preis ja jetzt nicht niedriger geworden. Also,
ja. Also
sagen wir mal so, wenn man jetzt explizit ihn ins Fenster gestellt hätte, da hätte ich sogar gesehen, dass sich die Mannschaften drumherum vielleicht auch nochmal Interesse machen. Wenn du von vornherein in die Öffentlichkeit gehst und sagst und das auch nicht dementierst, was in den Medien berichtet wird, dass er im Sommer ablösefrei geht, das ist doch lächerlich.
Ja, klar, ist schlecht kommuniziert, schlecht gehandelt, gebe ich dir recht, aber ich glaube, dass das Thema im Januar nochmal hochkochen wird und dass da, glaube ich, noch nicht alle Tage Abend ist.
Gut, ja, ihr habt noch genug andere Fälle. Özil, Alexis war es auch problematisch, wobei die neue Vereinsführung will das jetzt ändern. Sie können es im Endeffekt versuchen bei Petr Cech und Danny Welbeck, ob sie es umsetzen können. Ja, klar, ganz ehrlich, also bei Cech verstehe ich es noch, weil der ist mittlerweile so alt, aber wenn ich Danny Welbeck über die Saison hinaus nicht halten will, dann sollte ich auch noch mal gucken, ob ich da 15 Millionen für kriege.
Vor allen Dingen, weil es ein Engländer ist in der Premier League,
das gibt natürlich immer mehr. Das ist ein Homegrown-Player, da hat man immer auch manchmal noch die Gelegenheit und es gibt viele Mannschaften von Platz 5 bis 9, die, ich glaube, jemanden wie Welbeck noch haben würden.
Definitiv.
Haben würden wollen.
Es sind genug Möglichkeiten, nochmal Funds zu generieren für unser leidiges Thema Abwehr, ne?
Ja, und es gibt genug Gelegenheiten zu zeigen, dass die neue Vereinsführung nicht nur irgendwelche Worthülsen in Interviews auf der Vereins-Homepage mitteilt, sondern auch entsprechend handeln kann.
Genau.
Gut, Cut an dieser Stelle.
Eiskalt.
Kurze Pause, Vorschau auf das Liverpool-Spiel. Weiter geht's in Episode 91 vom German Gunners Podcast. Wir blicken auf unser Spiel gegen Liverpool am Samstagabend 18.30 Uhr im Emirates. Ja, sind wir schon so weit, um mit Liverpool auf Augenhöhe sein zu können? Emery hat ja gesagt, a very important test und Standortbestimmung. Du hast gerade schon gesagt, auf der Skala von 0 bis 10 bei 6 eher. Wie schätzt du die Ausgangslage ein?
Ist definitiv ein Gradmesser. Die ersten beiden Saisonspiele haben wir qualitativ gegen City und Chelsea ja gleichartige Gegner gespielt. Von daher müssen wir gucken, ob wir uns da weiterentwickelt haben. Danach gab es natürlich einen guten Run. Es gab dabei aber natürlich keinen Gegner mehr dieser Kategorie. Vor allen Dingen auch ein Gegner, der offensiv auch so stark ist, wie es Liverpool ist. Was uns natürlich dann mit der Abwehrthematik, die wir gerade natürlich ausführlich besprochen haben, sicherlich schmerzen kann. Das heißt, es ist tatsächlich eben die Frage, haben wir uns weiterentwickelt oder nicht? Wir werden es dann eben sehen. Es ist natürlich sehr, sehr schwer zu beurteilen vor dem Spiel. Nur muss man fairerweise sagen, wenn ich den Heimfaktor mal rausrechne, dürfte Liverpool doch leicht favorisiert sein, allein von dem, was sie Saisonverlauf technisch bisher gespielt haben, was sie konstant gut gespielt haben, was sie in der Offensive auch gezeigt haben.
Und vor allem, was sie in der Defensive gezeigt haben.
Ja, also
seit 11 Spielen ungeschlagen, kurze Statistik, Einwurf nur 4 Gegentore bekommen in diesen 11 Spielen.
Ja, es ist schon eigentlich ganz deutlich, dass natürlich Liverpool, die natürlich mit der Verpflichtung von Klopp auch einen Neuanfang und eine neue Ausrichtung gehabt haben, der jetzt schon 3 Jahre geht, eben schon den Schritt weiter sind. Anfangs, als Klopp dort angefangen hat, gab es diese Konstanz, wie sie quasi im Rahmen eigentlich der letzten Saisonhälfte und auch im Anfang dieser Saison gezeigt haben, eben auch noch nicht. Da gab es auch die Ausschläge und gab es auch entsprechende Niederlagen auch mal gegen die sogenannten Top-Teams. Nur momentan sind sie natürlich sehr gefestigt, spielen konstant auf hohem Niveau, vorne so wie hinten, wie du es gerade auch schon gesagt hast, was natürlich eben dieser eine Schritt Entwicklung uns gegenüber voraus ist. Und sie haben natürlich auch, so wie es beispielsweise auch City gemacht hat, auch in der Defensive sehr stark investiert. Mit Van Dijk im letzten Januar-Transferfenster mit sehr viel Geld. Also man sieht so ein gleiches Schema im Endeffekt auch dort, dass man da entsprechende Mannschaftsteile gestärkt hat, sodass ich persönlich eben Liverpool als leichten Favorit trotz des Auswärtsspiels am morgigen Abend sehe. Was aber nicht heißt, dass wir dieses Spiel natürlich nicht gewinnen können. Mit einer starken offensiven Leistung, mit einer starken Kaltschnäuzigkeit auch vorm Tor, weil ich glaube, dass wir nicht so viele Chancen bekommen werden gegen eine Mannschaft wie Liverpool, ist da einiges drin, wenn du es schaffst, einigermaßen irgendwie hinten den Laden zuzuhalten, beziehungsweise vielleicht durch ein sehr gut verteidigendes defensives Mittelfeld so ein bisschen Puffer reinbringst nach hinten, um da vielleicht die Gefahr ein bisschen abzumildern, was sicherlich über 90 Minuten nicht ganz funktionieren wird, dann haben wir da auch die Chance. Und wir haben Liverpool in den letzten Jahren zu Hause durchaus auch mal richtig abserviert. Also von daher ist da definitiv was drin, aber man muss natürlich sagen, Liverpool ist eine ganz hohe Latte, die wir überspringen müssen.
Aus meiner Sicht mit Man City eben noch einen doch schon recht großen Schritt auch noch voraus, würde ich sagen, oder zumindest einen Schritt voraus, sagen wir es mal so. Und dahinter tummeln wir uns dann mit Chelsea zusammen, die ich vielleicht auch noch einen Ticken weiter sehe als wir und halt Spurs und United. Bei United, die sind momentan eben, glaube ich, schlechter als ihr Potenzial. Und die Spurs sind kommen jetzt so langsam in die Phase, dass sie ihr Stadion abbezahlen müssen und finanzielle Restriktionen haben. Deswegen durchaus halte ich es für den Kampf um die Top 4 für absolut. Sind wir auch gut aufgestellt und eigentlich auch im Soll, auch wenn wir das Spiel verlieren sollten. Aber ich finde, Liverpool ist eben nochmal ein Schritt weiter und Man City vielleicht sogar anderthalb Schritte vor uns. Deswegen stimme ich dir zu, wir sind auf alle Fälle nicht Favorit. Aber es dürfte natürlich interessant zu sehen sein, wie wir damit umgehen, weil das sind natürlich solche Härtetests, die dir im Endeffekt nicht die Meisterschaft, die nicht die Top-4-Platz versauen, wenn du die direkten Duelle verlierst, sondern du musst die Punkte für die Top 4 eben gegen die anderen holen. Aber wenn du natürlich unter die ersten zwei kommen willst, musst du halt die direkten Duelle gewinnen. Klar wollen wir das, wir können es, glaube ich, aus meiner Sicht aber noch nicht, deswegen dürfte das interessant zu sehen sein.
Vor allen Dingen auch, weil die Ausrichtung von Liverpool natürlich ganz klar darauf gerichtet sein wird, eigene Spieldominanz zu entwickeln.
Ja, also, aber auch, ich glaube, auch Klopp kriegt es, wenn der passt sich auch an. Der würde auch sagen, okay, gut, lass Arsenal doch erstmal machen und wir kontern. Und wenn er das Spiel gegen Leicester gesehen hat, glaube ich, Vetter würde er auch ganz gut fahren mit dem schnellen Umschaltspiel von Liverpool. Und dann haben wir die sozusagen, in Anführungsstrichen, die Arschkarte, wenn wir das Spiel machen müssen. Und also das wird interessant zu sehen sein. Ich glaube, davon hängt viel ab, wie Liverpool dieses Spiel angeht, weil ich glaube, ich weiß, wie wir es angehen.
Oder also sozusagen. Ich rechne damit, dass Liverpool auf eigenen Ballbesitz und eigene Dominanz gehen wird. Weil ich gefühlt irgendwie das so einschätze, dass Klopp das so angehen wird, weil er natürlich sowieso so einen Ballbesitzstil eben verfolgt, aber auch, weil ich glaube, dass er selber auch irgendwie einen Marker setzen möchte. Deshalb ist das so mein Gefühl, dass sie nicht abwarten werden und auf Konter spielen, was natürlich eine legitime Taktik wäre, die meiner Meinung nach auch sicherlich, wie du gerade schon gesagt hast, durchaus von Erfolg gekrönt sein könnte. Aber das muss man natürlich abwarten. Das ist Kaffeesatzleserei an dieser Stelle, das wissen wir beide nicht. Aber nochmal, die Kombination Emery-Klopp, die gab es auch schon mal.
Das ist jetzt aber auch Kaffeesatzleserei.
In der Euroleague.
Hoffnung zu ziehen, dann muss man schon sehr verzweifelt sein.
Nee, aber ich glaube, dass die beiden Trainer, die sind so, beide sehr, sehr akribisch und in der Taktik quasi verwurzelt. Also ich glaube, da treffen so zwei Sachen aufeinander.
Das stelle ich aber auch gar nicht alles in Frage. Nur wenn die Ausgangslage, also Liverpool ist eben den Schritt in der Entwicklung schon weiter und wir haben zudem auch noch eine mehr als brüchige Abwehr. Das sind, sagen wir so, die Voraussetzungen sind nicht die besten.
Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Liverpool ist definitiv den Schritt weiter. Sie haben den Cut eben, wie wir gerade schon gesagt haben, schon vor längerer Zeit gemacht im Vergleich zu uns. Und sie sind momentan in einem absoluten Flow mit unserer Abwehr, die, brüchig ist schon sehr, sehr wohlwollend formuliert. Wir müssen erstmal gucken, wen wir überhaupt auf den Platz stellen. Da können wir gleich mal drüber philosophieren. Also von daher, klar, ich sehe Liverpool eben den Tacken weiter vorne und deshalb auch als Favorit in der Partie. Aber das ist ja durchaus nicht immer verkehrt, wenn man nicht derjenige ist, den alle erwarten, dass er das Spiel gewinnt.
Ich sage ja jetzt auch nicht, dass es hoffnungslos ist, aber ich möchte darauf hinweisen, dass keiner wieder in völlige Schockstarre und ins Koma fällt, wenn dieses Spiel nicht zu unseren Gunsten ausgehen sollte. Es gibt im Vorfeld bereits gute Gründe, warum man davon ausgehen kann, dass das sehr schwierig wird. Ich untermauere das gerne nochmal mit Zahlen gleich. Was ich noch ganz interessant fand, dass Emery gesagt hat, we want to write a new history. Ich glaube, er meinte eher sowas wie Chapter. Also er möchte, glaube ich, ein neues Kapitel schreiben.
Bezogen auf Spiele gegen Topmannschaften.
Bezogen auf Spiele gegen Topmannschaften. History ist, glaube ich, da nicht das korrekte Wort. Aber man weiß, was er meinte zumindest.
Yeah.
Das kann man mit Zahlen untermauern. Wir haben nämlich nur 3 der letzten 27 direkten Duelle gegen die Top-4-Mannschaften gewonnen. Die letzten 5 verloren. Und auch kein Sieg in den letzten 6 Spielen gegen Liverpool. Dabei 17 Gegentore für Arsenal in den letzten 5 Duellen. Sagen wir mal so, es ist die Ära Wenger und wir haben ja auch darauf hingewiesen, wie emotional uns das auch mitgenommen hat und wie frustrierend das auch war, dass gerade in solchen Topspielen man eine richtige Packung bekommen hat. Deswegen möchte ich nur darauf hinweisen, dass es durchaus für Emery schon ein Schritt ist, wenn man es vielleicht schaffen würde, wenn man dieses Team in solchen Top-Duellen, ähnlich wie das schon gegen Chelsea teilweise funktioniert, mal über 90 Minuten auch teilweise auf Augenhöhe zu haben. Das wäre schon mal ein Schritt weiter, weil in der Regel spielen dann noch dieselben Mann wie bei Wenger damals in den Top-Duellen.
Genau, das ist der Punkt, wo du sprichst es gerade an, das Spiel bei Chelsea. Den Liga-Auftakt gegen City waren wir ganz klar eigentlich unterlegen, völlig richtig. Aber bei Chelsea, fand ich, haben wir es wirklich gut gemacht. Wir sind bei einer Underbridge zurückgekommen von einem Rückstand und hätten eigentlich ein Unentschieden absolut verdient gehabt. Das war schon meiner Meinung nach trotz Niederlagen ein großer Schritt nach vorne in solchen Spielen, vor allem auswärts.
Ja gut, ist halt N gleich 1, das sagt der Statistiker ein bisschen wenig.
Wir müssen es halt jetzt auch bestätigen, wir müssen dann nochmal den nächsten Schritt machen und dann eben aus solchen Partien auch Punkte generieren. Und das wird eben der Gradmesser sein, an dem man dieses Spiel nachher bewertet. Oder die Spiele, die auf diesem Niveau nachher kommen werden.
Ja, klar, Punkt. Aber mir geht es nicht nur um die Punkte, sondern mir geht es auch um die Art und Weise über die 90 Minuten, wie wir so ein Spiel gestalten.
Genau. Ergeben wir uns in Demut oder fordern wir dem Gegner auf dem Level was ab?
Genau, also so gut, wie wir es theoretisch können. Weil 0-6 bei Chelsea unter Wenger hat halt nicht gezeigt, dass da hätten wir es auch eben besser gekonnt. Da sind wir einfach auseinandergefallen, weil wir psychisch labil waren. Ja, bei der Gelegenheit Personalfragen. Bei Liverpool fehlen Keita und Henderson. Das sind zwei Spieler, die, wo ich jetzt sagen würde, zumindest bei Henderson, die schon eine etwas wichtige Rolle spielen, aber Keita hat ja sowieso eher wenig gespielt, würde ich sagen. Mhm. Und sagen wir mal so, sind zwei Ausfälle, die Liverpool, glaube ich, mit der Kader Breite und auch Tiefe auf den einzelnen Positionen ganz gut ersetzen kann. Wir haben es vorhin in der Einleitung schon gesagt, Guendouzi gesperrt, Bellerin, Monreal, Sokratis, Kolasinac, alle fraglich, Enneny, Mavropanos, Koscielny sowieso noch verletzt. Das heißt, wir müssen zwei Aufstellungen durchdeklinieren, wir gehen vom Best Case aus und vom Worst Case. Also das ändert sozusagen Best und Worst Case, ist im Mittelfeld und Sturm ja identisch, wir müssen ja nur die Abwehr. Im Best Case könnte man da sagen, Leno, Bellerin, Holding, Sokratis, Monreal.
Keine Einwände.
Ja, wird aber wahrscheinlich nicht passieren.
Genau, auch da keine Einwände.
Wahrscheinlich würde man, wenn es gut läuft, oder der, im Endeffekt, der, wenn jetzt von den vier Leuten alle nicht fit werden, was ja durchaus passieren kann, bliebe eigentlich nur die Möglichkeit dann zu sagen, dann wird es
Lichtsteiner.
Leno, Lichtsteiner, Mustafi, Holding, Maitland-Niles.
Ja. Ja. Wobei, weil ich nicht glaube, dass er in einem solchen Spiel Xhaka in der Mitte opfern wird für außen, wenn er Maitland-Niles wieder zur Verfügung hat und er auch schon mal, sag ich mal, einen Auslauf bekommen hat.
Aber Maitland-Niles hat lange nicht gespielt, Salah kommt über die rechte Seite, es sorgt für Krämpfe.
Ja, das sowieso,
aber
für ganz, ganz
so,
harte sogar.
Ja, sagen wir mal so, wenn Salah gegen Xhaka spielt, hat Xhaka nach 3 Minuten, wenn es blöd wird, seine erste Gelbe-Karte.
Ja, und wer wird wahrscheinlich jedes Laufduell verlieren.
Ja. Also sagen wir so oder so, ist das nicht ideal. Andere Frage, Dreierkette. Traut man sich das in so einem Spiel zu sagen, ich spiele eine Dreierkette mit Lichtsteiner vielleicht da hinten mit drin?
Ja, also ich glaube eher aus der Not geboren natürlich und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass man es ja eigentlich noch nicht wirklich gespielt hat.
Ja, genau, es wäre ein Systemwechsel.
Es wäre definitiv ein Systemwechsel. Sind wir dafür bereit? Kann die Mannschaft das? Wir haben
eine Dreierkette, glaube ich, mal in der Europa League gespielt für eine gewisse Zeit in Karabakh. Aber
mache ich das?
Ja, ich weiß
gegen Liverpool dann.
Also im Endeffekt muss man hoffen, dass zumindest Bellerin fit wird, weil dann könnte Lichtsteiner meinetwegen auch auf die linke Seite gehen. Das ist auch nicht ideal.
Aber Lichtsteiner ist so erfahren, der kann links und rechts im Notfall, spielt er dir beides in seiner Schweizer
Uhr weg. Er beide weg.
da habe ich gar nicht so die Bauchschmerzen, weil ich glaube, der ist einfach mit seiner Routine, der hat schon so viel gesehen, der hat bei Juve da gespielt.
Das Problem wird auch sein, und das ist vielleicht was, ich glaube, wir sind anfälliger gegen Offensivreihen, die schnell über die Flügel spielen können und die generell mit schnellen kleinen Spielern arbeiten. Das ist blöderweise genau
der Fall. Bei Liverpool genau der Fall, mit Salah oder auch
mit Firmino. Das wird halt schwierig. Wir kommen mit Mannschaften eher zurecht, die da so wuchtige Mittelstürmer vorne haben. Ja, gut, schauen wir mal. Es ist im Endeffekt ja so, wie es ist. Das ist ja meistens so. Wir können es im Endeffekt ja auch nicht ändern. Man kann hoffen, dass zumindest, ich halte es für essentiell, dass Bellerin fit wird. Weil Monreal so ganz muskulär sich natürlich sagen, okay, gut, kann ich ein Auge noch zudrücken. Bellerin wäre auch für die rechte Seite fürs Offensivspiel nach vorne wesentlich. Wenn das nicht klappen sollte, sind die Ausgangsbedingungen leider nicht ideal.
Ja, aber ich spekuliere dann nicht auf die Dreierkette, sondern auf die Variante mit Maitland-Niles auf den Außenbahnen.
Wäre aus meiner Sicht
ich glaube, das
wahrscheinlich die naheliegende Variante. Er könnte mit Torreira und Xhaka die Doppel-6 machen und dann stellt es sich von vorne ja eigentlich fast alleine auf. Wir haben Özi zentral, wir werden Lacazette vorne haben und dann stellt sich die finale Frage, wer auf die Flügel setzt. Mkhitaryan, Aubameyang.
Ja, Aubameyang auf jeden Fall.
Welbeck eventuell als Alternative zu Mkhitaryan oder Iwobi.
Ich glaube Iwobi.
Iwobi auf rechts ist nicht so gut wie Iwobi auf links, wie wir festgestellt haben.
Ja, aber ich glaube, dass er...
Oder Aubameyang von der Bank bringen, Iwobi links, Mkhitaryan rechts.
Aber bringst du in einem Spiel gegen Liverpool... die ich selber mit so einer Offensivballung auftreten werden in Aubameyang nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, er wird mit Aubameyang und Lacazette spielen und er wird dann gucken, wie er das am besten irgendwie hinkriegt. Dann muss irgendeiner da vorne eben out of position spielen. Wenn Iwobi es weniger gut kann, denke ich, ist Aubameyang, das ist eigentlich, meiner Meinung nach ist das wirklich...
Aber Iwobi war stark, du musst es mal jetzt zugeben.
Ich gebe es so, ich habe es in den letzten Ausgaben und auch in den Beiträgen immer
gesagt. Aber also, Iwobi auf der rechten Seite hat er mir nicht so gut gefallen.
Aber Aubameyang, was ich sage, bei Aubameyang ist meiner Meinung nach absolut egal, ob der links oder rechts spielt.
Oder Lacazette von der Bank bringen?
Nein. Ich glaube nicht, wir müssen mit Aubameyang und Lacazette beginnen.
Also das, okay, gut, wir werden es sehen. Ja. Wir werden es sehen. Dann lasst uns zum Abschluss noch einen kurzen Blick auf die Highlights des Spieltags sonst werfen. Bournemouth gegen Man United, Samstag das Mittagsspiel.
Ja,
Sieg für Bournemouth. High-Flying Bournemouth weiterhin.
Sage ich dir jetzt schon, Sieg für Bournemouth.
Dann habe ich mir hier noch notiert, unter anderem Everton gegen Brighton und Newcastle gegen Watford. Newcastle interessant zu sehen. Es geht steil bergab. Und Watford ist auch gut in Form.
Sehr steil bei Newcastle, das ist erschreckend. Ich glaube, die haben, wie viele Punkte haben die bisher? 2 oder 3?
Ich habe keine Ahnung, jedenfalls stehen sie ganz unten mit Fulham zusammen.
Mhm. Die übrigens gestern Abend grottenschlecht waren.
Ja, ich
Liga-Pokal bei City, meine Güte, ich hab's nicht
gesehen. 18:30 wir und wer danach noch Bock hat, die Spurs 20:45 bei den Wolves.
Ja, hatte ich ganz überraschend gesehen, dass danach noch ein Spiel war. Eigentlich ja unüblich.
Ja, ging wohl nicht anders, weil TV-Spiel und die Spurs spielen Dienstag schon wieder Champions League.
Ja, und
genau. Und es wird ja eh bald 20:45 Spiele geben in der neuen Saison, samstags. Mhm. Unter anderem ist das ja ein neuer Termin, von daher...
Ich persönlich finde es jetzt gar nicht schlecht, aber
gut. Sagen wir mal so... Von London nach Wolverhampton, Samstagabend, es gibt Schöneres.
Das ist natürlich ein anderes Thema, aber es sind die Spurs-Fans, also von daher...
Gut, wer halt Montag spielen muss, weil er kein eigenes Stadion hat.
Und die NFL davor drin spielt und der Rasen aussieht wie, ich habe keine Ahnung...
Das war übrigens ein fürchterliches Spiel. Es war, glaube ich, dann auch dem Rasen geschuldet, aber ich habe mich, glaube ich, noch nie so gelangweilt bei einem wirklichen Topspiel. Also da ging nicht viel. Nee. Also deswegen, die Spurs sind schon auf unserem Leistungsstand auf alle Fälle. Ich denke, die können wir packen, wenn wir weiter dranbleiben. Sonntag, Man City gegen Southampton. Ja, sagen wir mal so, ich habe keine Hoffnung.
Ich auch nicht.
Und Chelsea gegen Crystal Palace. Ich habe auch wenig Hoffnung. Richtiger Knaller Montagabend, zumindest jetzt nicht, was die Namen angeht, aber was den Tabellenstand angeht. Huddersfield gegen Fulham.
Ja, nee.
Also das ist ein 6-Punkte-Spiel.
Ich persönlich bin ja auch immer ein Fan von solchen Partien, weil das ist noch so, naja...
Ehrlicher britischer Fußball.
Ich hätte es jetzt als klassisch englisch bezeichnet. Also da wird, glaube ich, auch nochmal alles reingehauen. Und wie gesagt, ich hab Fulham gestern gesehen im Ligapokal gegen City. Boah, da musste ich schon mal echt durchpusten, weil man ja eigentlich bei Fulham gedacht hatte vor der Saison, die haben sich gut verstärkt, Serie Mittelfeld.
Die haben mehr Geld ausgegeben als wir.
Da hat man mehr erwartet, muss man ganz klar sagen. Und es scheint das Spiel am Montag ja das Deadline-Spiel für den Trainerstab zu sein. Also
bei beiden Teams wahrscheinlich, wobei...
Vielleicht auch bei beiden Teams. Ich persönlich, wenn ich zeitlich anrichten kann, ich glaube, ich werde es auch gucken und ich glaube, das wird auch eine gute Partie werden.
Ja, ich bin dabei. Also ich finde es gut. Es ist ja jetzt schon... Existenzkampf Anfang November. Gut, wären wir durch, oder? Haben wir noch
irgendwas? Dann sind wir mit dem Spieltag durch.
Nächste Woche Champions League und wir in Europa League am Donnerstag um 21 Uhr.
Gegen Sporting
und dann am Sonntag, wenn ich es richtig im Kopf habe, 17.30 Uhr gegen die Wolves.
Auswärts
und nicht im Fernsehen. Weil parallel, glaube ich, Man City gegen Man United ist.
Stimmt, das Manchester Derby, genau. Das
steht dann an, muss das man halt da wahrscheinlich...
Kann man die Ansetzung durchaus verstehen.
Kann man das nachvollziehen, muss man dann wahrscheinlich irgendwie anderweitig sich die Informationen zusammensuchen. Spätestens danach sollten wir auch die Lage wieder analysieren, hier im Podcast dann in Episode 92. Bis dahin könnt ihr uns natürlich lesen. Christian vor allen Dingen zu allen Dingen rund um Arsenal. GermanGunners.com ist das Blog. Facebook.com/GermanGunner. Und am besten sind wir zu erreichen, wenn es Fragen, Kommentare, Lob, Kritik etc. gibt. @GermanGunners und @Medispolis auf Twitter. Und die E-Mail-Adresse ist GermanGunners@googlemail.com.
Ja.
Noch kurz den Tipp für morgen.
2-2. Habe ich dir jetzt weggenommen?
Ja, ich hätte, wenn ich, ein optimistischer Tipp wäre, glaube ich, dass wir mit einem Unentschieden, fände ich, jetzt würde ich erstmal kaufen vor dem Spiel. Ich glaube, aufgrund der Offensivstärke von Liverpool und unseren defensiven Problematiken, so wie sie sich derzeit darstellen, tippe ich, glaube ich, auf ein 2-3. Würde mir aber wünschen, dass Bellerin dabei ist. Und ich glaube, wenn Bellerin dabei ist und wir defensiv ein bisschen sicher stehen, halte ich das Unentschieden absolut für möglich. Und wenn es gut läuft und wir effizient vorne sind, das hat Liverpool auch häufiger schon gezeigt, sind es in der Champions League gegen Paris und gegen Neapel, dann schlucken die halt auch mal ein paar Gegentreffer, von daher man muss sie dann halt auch beschäftigen.
Also ich glaube, dass wir keinen kassieren, ist unrealistisch.
Das ist sehr, sehr unrealistisch.
Außer ja. Leno ist morgen irgendwie, keine Ahnung, Monsterhände
ja auch,
oder so.
Kann ja auch mal sein, aber sagen wir mal so, die Offensivstärke von Liverpool und unsere ganzen Ausfälle kommen blöder, aber passen, sind zwei Dinge, die leider nicht so gut zusammenpassen.
Genau.
Gut, wir werden es sehen und dann auch spätestens in ein paar Tagen hier an dieser Stelle wieder analysieren. An dieser Stelle ein schönes Wochenende, wie immer. Danke fürs Reinhören und bis bald.
Ciao, ciao.